Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen die Neonazi-Szene gelungen. Die Bundesanwaltschaft ließ am Morgen 6 mutmaßliche Rechtsterroristen aus Sachsen festnehmen. Nach SWR-Informationen gab es inzwischen noch eine weitere Festnahme. Die Gruppe namens Revolution Chemnitz soll für den Tag der deutschen Einheit am Mittwoch einen Angriff geplant haben. Als so wörtlich Probelauf hätten die Rechtsextremisten im September in Chemnitz Ausländer angegriffen. Sie sollen auch Politiker und Journalisten ins Visier genommen haben.
6 Beschuldigte werden dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Jetzt wurde noch ein weiterer festgenommen. Ein Vorwurf: Sie bilden eine Gruppe, die gezielt am Abend des 14. September auf der Schlossteichinsel in Chemnitz Ausländer angegriffen haben soll, so die Ermittler. Ein junger Mann wurde am Kopf verletzt. Nach Auswertung der Kommunikation der Gruppe ist für die Polizei klar, dieser Abend in Chemnitz sollte eine Probe für mehr werden.
So wissen wir, dass aus Sicht der Beschuldigten der 14. September, die Übergriffe vom 14. September auf der Schlossteichinsel ein Probelauf sein sollte für eine Aktion, die sie für den 3. Oktober beabsichtigt haben.
Die Gruppe habe die rechtsterroristische Vereinigung Revolution Chemnitz gegründet, so die Ermittler. Die Gruppenmitglieder rechneten sich zur Führungsriege der Hooligan-, Neonazi- und Skinhead-Szene von Chemnitz. Für Kerstin Köhlitz, Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen, kommt das nicht überraschend.
Nach dem Bekanntwerden des NSU ist es ja schon die 3. rechtsterroristische Vereinigung, die in Sachsen ihr Unwesen getrieben hat.
Der Bundesinnenminister lobt das schnelle Vorgehen der Ermittlungsbehörden.
Das ist die Realisierung unseres Grundsatzes Null Toleranz gegenüber Rechtsradikalen und Rechtsextremisten. Und deshalb ist es richtig, dass die Justiz und die Polizei hier ganz konsequent durchgreifen.
Um die Polizei bei Ermittlungen gegen extremistische und terroristische Gewalt zu unterstützen, hat Sachsen heute eine neue Taskforce gegründet.
Der Koalitionsausschuss kommt zur Stunde zusammen, um über Auswege aus der Dieselkrise zu entscheiden. Es geht um Angebote für Dieselfahrer, die von Fahrverboten betroffen sind, weil ihre Autos die Abgasgrenzwerte in der Praxis nicht einhalten. Die Hersteller wollen diese Kunden mit Prämien zum Kauf neuer Autos bewegen. Vor allem die SPD fordert aber auch eine Nachrüstung der Motoren.
Bessere Luft für die Menschen in der Stadt und dabei Fahrverbote vermeiden. Ein Lösungspaket für stark belastete Städte wie Stuttgart will die Große Koalition schnüren. Auch München und Köln sind unter den 14 Städten, die besonders im Blick stehen, weil hier die Belastung mit dem giftigen Stickstoffdioxid am höchsten ist. Wichtig ist für die CSU.
Ich möchte aber vorweg schon sagen, dass ich großen Wert darauf lege, dass die Fahrzeughalter finanziell nicht belastet werden.
Um diese Autos geht es. Mit der Abgasnorm Euro 4 sind noch rund 3,1 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Die Abgasnorm Euro 5 erfüllen gut 5,6 Millionen Autos. Das sind mehrheitlich keine sogenannten Betrugsdiesel, sondern Fahrzeuge, die teilweise gerade einmal 3 Jahre alt sind und nach den damals gültigen, weniger strengen Abgasnormen zugelassen wurden. Mit den Herstellern verhandelt der Bund über Kaufprämien für den Erwerb von schadstoffärmeren Autos, außerdem über die Nachrüstung von Abgasreinigungsanlagen und darüber, wer die Kosten übernimmt. Kaufprämien für Neuwagen lehnen die Grünen ab.
Denn am Ende profitieren von so einer Umtauschprämie nur diejenigen, die sich einen Neuwagen im Wert von 50.000 Euro leisten können. Und das ist nicht nur ökologisch falsch, sondern auch noch zutiefst sozial ungerecht.
Günstiger als ein Neuwagen wären für Dieselbesitzer solche Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Darauf besteht insbesondere die SPD.
Die Industrie muss zugestehen und gestatten und auch bezahlen, dass es nachgerüstet wird.
Gegen 20.30 Uhr sollen die Verhandlungen der Koalitionsspitzen hier im Kanzleramt beginnen.
Nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami in Indonesien gestalten sich die Rettungsarbeiten äußerst schwierig. Zerstörte Straßen verhindern vielerorts den Zugang zu betroffenen Gebieten. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen brauchen etwa 190.000 Menschen Nothilfe. Die indonesischen Behörden sprechen offiziell von mehr als 840 Toten. Sie befürchten, dass es am Ende Tausende sein könnten.
Vereinzelt gibt es sie noch, die guten Nachrichten mitten in der Katastrophe. Einsatzkräften ist es gelungen, einen Mann nach 3 Tagen unter Trümmern zu retten. Auch internationale Hilfe ist nun unterwegs, seit die Regierung sie offiziell angefordert hat. Die Menschen wollen einfach nur weg aus der Stadt Palu mit wenigen Habseligkeiten im Gepäck. Tausende haben sich auf den Weg gemacht, raus aus dem Krisengebiet, wenn es überhaupt möglich ist. Es gibt kein Essen und kein Wasser. Es gibt keine Hilfe von der Regierung, keine Logistik. Deshalb fliehe ich. Auch am Flughafen der Stadt drängen sich Massen, um an Bord einer Militärmaschine zu gelangen, die Menschen ausfliegt. Verletzte, Kinder und Frauen zuerst. Wer zurückbleibt, ist sich selbst überlassen. Menschen plündern Lebensmittelgeschäfte. Die Regierung lässt es zu. So groß ist die Not und die Hilflosigkeit angesichts der Zerstörung. Auch an Tankstellen bilden sich lange Schlangen für ein wenig Benzin. In den Hügeln von Palu haben die Behörden ein Massengrab ausgehoben. Die Leichen sollen schnell begraben werden, um zu verhindern, dass in dem heißen, schwülen Klima Seuchen ausbrechen. Das Massengrab ist für viel mehr Tote ausgelegt, als bisher gefunden wurden. Die Behörden sagen, dass sie mit vielen weiteren Toten rechnen.
Sie können für die Menschen in Indonesien spenden. Unter dem Stichwort ARD Tsunami Indonesien, Spendenkonto DE53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Nach zähem Ringen haben sich die USA und Kanada auf eine Neuauflage des Handelsabkommens NAFTA mit Mexiko geeinigt. Die Vereinbarung soll künftig den Namen USA-Mexiko-Kanada-Abkommen tragen. Die drei Länder bilden seit 1994 eine der größten Freihandelszonen der Welt mit gut 490 Millionen Menschen. Die Wirtschaftsleistung betrug zuletzt rund 24,8 Billionen Dollar.
Wenn das Weiße Haus zur Pressekonferenz in den Rosengarten bittet, dann will der Präsident persönlich Erfolge verkünden. Trump ist stolz, dass nach Mexiko nun auch Kanada der Erneuerung des Freihandelsabkommens zugestimmt hat. Ich freue mich riesig, dass ich für die amerikanischen Mitbürger wahrhaft historische Neuigkeiten habe, für unsere Nation, ja für die Welt. Es ist mir eine Ehre zu verkünden, dass wir einen brandneuen Deal ausgehandelt haben, der NAFTA ersetzen wird. Die USA haben sich mit einer alten Forderung durchgesetzt. Ihren Milchbauern wird der Zugang zum bislang mit hohen Einfuhrzöllen geschützten kanadischen Markt erleichtert. Mexiko will mehr Getreide und Gemüse aus den USA beziehen. Dafür sagt Washington zu, Mexiko und Kanada von den angedrohten zusätzlichen Autozöllen von 25% zu verschonen. Aufatmen in Ottawa. Das Abkommen beendet Unsicherheit für Hersteller und Investoren und stärkt Arbeitnehmerrechte für alle Nordamerikaner. Das neue Freihandelsabkommen unterscheidet sich nicht wesentlich vom Vorgänger NAFTA. Dennoch verkauft Trump den Deal als Triumph seiner aggressiven Handelspolitik und als Einlösen seines Wahlversprechens Amerika zuerst. Der Präsident fühlt sich bestätigt, nur maximaler Druck bringe maximale Zugeständnisse.
Die ersten ICE-Strecken der Bahn müssen nach knapp 30 Jahren grundlegend saniert werden. Dazu wird in den kommenden Jahren jeweils eine der Strecken in den Sommermonaten gesperrt. Die Züge werden über andere Routen umgeleitet und brauchen länger, weil die Gleise dort nicht für die Geschwindigkeiten des ICE ausgelegt sind. Die Sanierung soll 2023 abgeschlossen sein.
Es wird ein Kraftakt. Das kündigt die Bahn im Vorfeld schon mal an, wohl für alle Beteiligten, für das Unternehmen und für die Fahrgäste. Die geplanten Bauarbeiten betreffen die vielbefahrenen Schnellfahrtstrecken Mannheim-Stuttgart sowie Hannover-Würzburg, die wichtige Nord-Süd-Achse. Hier sind immerhin täglich 110 Fernzüge unterwegs mit 42.000 Fahrgästen. Die müssen sich auf schwierige Zeiten einstellen.
Je nach Strecke gibt es Umleitungen von 20, 30 Minuten längerer Fahrzeit. Es kann auch mal mehr sein, hängt vom Einzelfall ab. In der Regel haben wir aber Umleitungsstrecken, sodass wir alle Kunden ans Ziel bringen werden.
Hunderte Kilometer sollen in den nächsten Jahren rund erneuert werden. Es beginnt mit der Strecke Hannover-Göttingen im Juni kommenden Jahres. Und dann geht es weiter bis zum Jahr 2023. Die Schnellfahrtstrecken sind einfach in die Jahre gekommen.
Schienenstrecken halten so im Prinzip 30 Jahre. Danach muss general saniert werden, ganz egal, ob das eine Schnellfahrstrecke ist oder eine andere hochbelastete Strecke. Und es ist richtig, das rechtzeitig zu machen und nicht so lange zu warten, bis erst irgendwelche Schäden auftreten und dann nicht mehr oder nur langsamer fahren zu können.
Für die Sanierung sind 825 Millionen Euro veranschlagt. Die Ankündigung der geplanten Bauarbeiten kommt im Übrigen zu einer Zeit, in der die Bahn ohnehin schon mit vielen Verspätungen zu kämpfen hat.
Ihre Entdeckungen retten täglich Leben. Für die Entwicklung spezieller Immunkrebstherapien erhalten der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo den diesjährigen Nobelpreis für Medizin. Ihre Erkenntnisse hätten großen Nutzen für die Menschheit gebracht und den Krebstherapien eine neue Säule hinzugefügt, hieß es zur Begründung der Jury in Stockholm. Der Preis ist mit umgerechnet 870.000 Euro dotiert.
Sein Team jubelte, als der Anruf aus Stockholm kam. Und Tasuku Honjo machte sich auf den Weg, die Gratulationen entgegenzunehmen. Während James P. Allison in Houston sagte, dass er immer noch unter Schock stehe, hoffentlich nun Sinnvolles von sich gebe und sein Sohn ihn um 5:30 Uhr morgens über seine Nobelpreisehrung informiert habe. Die beiden Krebsforscher haben Methoden entwickelt, das körpereigene Immunsystem für den Kampf gegen Tumorzellen zu stimulieren. Dabei geht es um T-Zellen, die wichtigsten Aufpasser unseres Immunsystems. Die können fremde Zellen erkennen und zerstören, auch Krebszellen. Doch die können sich tarnen und so den T-Zellen entgehen. Das eigene Immunsystem darf dabei nicht überreagieren und eigene Zellen angreifen und reagiert deshalb nur gebremst. Tasuku Honjo und James P. Allison gelang es, diese Bremsen zu lösen. Die darauf aufbauende Therapie ist derzeit die Standard-Immuntherapie bei fortgeschrittenem Krebs von Lunge, Haut, Blase und Nieren. Die Forscher entwickelten Antikörper, hier als grüne Punkte sichtbar, die sich an die Antennen der T-Zellen heften. Das löst einen massiven Angriff auf die Krebszellen aus, die dann absterben. Mit der Immuntherapie gibt es für viele als austherapiert eingestufte Krebspatienten eine neue Behandlungsmöglichkeit.
Der französische Chansonnier und Schauspieler Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Seine unverwechselbare, raue Stimme machte ihn weltberühmt. In den 7 Jahrzehnten seiner Bühnenkarriere verkaufte er mehr als 180 Millionen Schallplatten. Als Sohn armenischer Flüchtlinge engagierte er sich für das Herkunftsland seiner Eltern und wurde zum UN-Sonderbotschafter für Armenien ernannt.
Sein wohl berühmtestes Lied, La Bohème. Charles Aznavour, geboren in Paris, Kind einer armenischen Künstlerfamilie und mit 9 Jahren bereits auf der Bühne. Er galt als der international bekannteste französische Sänger. Keine geringere als Edith Piaf hat ihm 1946 zum Durchbruch verholfen. Beginn einer beispiellosen Karriere. Sein erster Soloauftritt im berühmten Olympia in Paris. Charles Aznavour war nur 1,61 Meter groß, aber er beherrschte die großen Konzertsäle der Welt. Über 1000 Chansons hat er geschrieben, sie in 5 Sprachen interpretiert. Nur zu singen, das war ihm zu wenig. Charles Aznavour wirkte als Schauspieler auch in über 70 Filmen mit.
Wie an jedem Donnerstag.
Ein Leben ohne Publikum, ein Leben ohne die große Bühne, das konnte er sich nie vorstellen. Ich habe mit 50 aufgehört, Geburtstag zu feiern. Das war das letzte Mal. Und da habe ich mir gesagt, das nächste Mal feiere ich erst wieder meinen 100. Geburtstag. In seinem Leben ist ihm fast alles gelungen, das allerdings nicht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Oktober.
Morgen haben wir es vielerorts mit Wolken des Tiefs, das nach Südskandinavien zieht, zu tun. In der Nacht fallen vor allem Richtung Südosten und an den Küsten noch Schauer, in höheren Lagen auch Schneeschauer. Am Tag breiten sich von Nordwesten dichte Wolken mit Regen oder Nieselregen aus. Davor zeigt sich nach Südosten noch ab und an die Sonne. Dazu wird es im Norden und Osten sehr windig bis stürmisch. In der Nacht plus 9 bis 0 Grad, am Tag 7 Grad in den Mittelgebirgen, 16 Grad im Emsland. Am Mittwoch Sonne, Wolken, im Süden mitunter etwas Regen, im Norden und Osten einzelne Schauer, dort ist es sehr windig. Am Donnerstag und am Freitag vom Süden bis in die Mitte viel Sonne, im Norden Wolken und etwas Regen.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Ringen im Kanzleramt. Was kommt auf die deutschen Dieselfahrer zu? Und Brutstätten rechtsextremer Gewalt. Warum Rechtsrockkonzerte so gefährlich sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.